Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du heute mit am Start bist. Auf der anderen Seite des Mikrofons Max Brandt, CEO von Stratos 7 und Autor des Buchs China Speed, schnelle neue Welt. Max berät mit seinem Team heute am Campus der RWTH Aachen Automobilhersteller, Zulieferer und KMUs, die durch die Transformation müssen. Und er bringt dabei einen ziemlich einzigartigen Erfahrungsschatz mit. Über 150 Mal vor Ort in China, dazu Jahre in der E-Mobilität und im Automobilumfeld. Wir reden heute darüber, was China Speed wirklich bedeutet, jenseits der plakativen Schlagzeilen. Was Zulieferer jetzt noch tun können und warum chinesische Hersteller in Europa bisher so oft hinter den Erwartungen zurückbleiben. Das ist sicherlich kein leichtes Thema, aber eines, das wir, glaube ich, dringend führen müssen. Auf geht's, direkt rein ins Gespräch mit Max. Viel Spaß damit. Servus Max, schön, dass du mal wieder hier bist bei uns im EAN-Podcast. Du warst ja schon mal zugegen, damals noch in der Geschäftsführung von Electric Brands, ein Unternehmen, was sich auf, ja, ich sag mal, leichte Elektrofahrzeuge konzentriert hat. Von dort aus hat es dich mittlerweile in deine Beratungsagentur Stratos 7 verschlagen sozusagen. Dort berätst du oder beratet ihr OEMs, Zulieferer, KMUs, wie du es mir jetzt im Vorgespräch auch schon gesagt hast. Wie ist der Schritt dorthin gewesen und was hast du vielleicht auch schon aus deiner Erfahrung aus der E-Mobilität, die du damals, geschaffen, erlebt hast, mitnehmen können?
Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, Sebastian. Schön, dass wir uns wiedersehen, nach 2 Jahren jetzt ungefähr, 2,5 fast. Electric Brands war eine turbulente Geschichte. Wir mussten das Unternehmen ja dann leider in die eigenverwaltete Insolvenz führen. Das war sozusagen dann auch der Schritt aus der reinen E-Mobilität wieder zurück in das, sag mal, größere Mobilitäts-Setup. Jetzt an der RWTH in Aachen, sage ich gleich nochmal ganz kurz was zu. Aber was ich mitnehmen konnte, war auf jeden Fall ganz vielseitige Dinge. Also nicht nur Fragen der Technologieentwicklung, also auch einer sehr schnellen Technologieentwicklung, die wir ja bei Electric Brands tatsächlich auch geschafft haben. Wir haben ja innerhalb von wenigen Monaten da ein Technologieteam hochgezogen, das sich echt hat sehen lassen können. Mein damaliger CTO, der Michael Aleshin, ist auch heute nicht ohne Grund Innovationschef von Pininfarina hier in Deutschland. Einfach tolle Leute gewesen. Das ist auch das, was sehr schade war, ne? Dass wir diese tollen Leute und auch die tolle Kundschaft, die großartige Community da haben nicht mehr weiter begleiten können. Aber so ist das bei Startups. Die Investitionskultur und das Investment-Sentiment in der Zeit, gerade in Mobilitätslösungen, hat sich halt massiv eingetrübt. Und die 120 Millionen, die wir ursprünglich eingewertet hatten für den Business Case Start, die ließen sich eben auf der Investorenseite dann nicht realisieren. So ist es manchmal. Ich kannte die FKA, bei der ich jetzt bin, schon lange, auch damals aus meiner Zeit bei ThyssenKrupp noch. Ist ein Engineering-Dienstleister, der sich aber auf Innovation und Technologieentwicklung konzentriert. Schon seit über 40 Jahren am Standort in Aachen, ist eine Ausgründung aus dem Institut für Kraftfahrzeugentwicklung. Ist eine tolle Truppe von 120 Ingenieuren, Psychologen, Ökonomen in Aachen, also auf dem Campus der RWTH. Das Unternehmen hat sich entschieden, dass es eben nicht nur darum geht, Innovation und Technologie auf der Produktseite zu beraten, sondern eben auch Unternehmen zu helfen, jetzt gerade im kleinen und mittelständischen Umfeld, international, dann auch die Organisationen darauf einzustellen, also Transformationen zu begleiten, Strategieprozesse zu begleiten. Das ist meine Aufgabe mit meinem Team, kleines Team in Aachen am Standort eben auch auf dem Campus. Und das mache ich jetzt, genau.
Und ein großer Punkt dieser ganzen Geschichte ist ja dann auch vor allem diese Vermittlung, ich sag mal, zwischen China und Europa, soweit ich das gegriffen habe. Und da hast du ja jetzt ja auch deine Gedanken in einem Buch festgehalten, was du mir auch vorab dann zugesendet hast, weil du ja da auch schon vielfältige Erfahrungen gesammelt hast. In deinem Buch selbst beschreibst du, wenn wir jetzt gerade diesen Blick auf China richten, die ja der maßgebende Markt sind, jetzt wieder für uns relevant, E-Mobilität als strukturelles Labor. Weil strukturell eben massiv subventioniert, es werden erstmal Hersteller ohne Ende gepusht und am Ende wird es halt dann doch wieder eingedampft. Im Buch sind, glaube ich, so um die 100 NEV, also New Energy Vehicle Hersteller, die Rede. Bei Brand 1 Interview, was ich mir von dir vorab durchgelesen habe, waren so um die 300 die Rede, die da sind. Ob es jetzt 100 oder 300 sind und am Ende 5 oder 50 übrig bleiben, wird ja ähnlich sein. Aber wo stehen wir da aktuell? Wie entwickelt sich das aus deiner Sicht? Also wie schätzt du gerade dort den Markt auch nochmal ein? Mit deiner Expertise?
Also es ist verdammt dynamisch. Angefangen das Ganze bei so etwa, ich meine, die Zählungen gehen dann immer je nach Beratung, die man fragt, auseinander. McKinsey hat es mal auf 420 eingeschätzt vor 4-5 Jahren, wo es also diesen massiven Push im letzten 5-Jahres-Plan, der ja im letzten Jahr geendet hat und jetzt der neue 15. Fünf-Jahres-Plan ja aufgelegt. Das hat einen wahnsinnigen Push gegeben. Die Provinzen haben sich nur drum gerissen, die Ansiedlung zu machen. Anhui zum Beispiel ist ein ganz prominentes Beispiel, die mit massiven Subventionen den Hersteller NIO zu sich bekommen haben. Und man schätzt, dass von diesen ehemals 420 jetzt so bei 120, 180 ungefähr, es sind auch zum Teil noch Fragmente, Artefakte, die irgendwie übrig sind und im Prinzip nur noch auf den Handelsregisterseiten stehen, wenn man so will, dass da so 15 übrig bleiben, kann man sagen. Also 15, und man muss sich dabei auch vergegenwärtigen, das werden keine, sag mal, klassischen chinesischen Hersteller sein, sondern das sind Weltkonzerne, die das dann tatsächlich sind am Ende des Tages. Und das ist eine Aussortierung, die System hat. Also das ist so angelegt worden. In China ist es oft so, dass Geschäftsmodelle unfassbar schnell kopiert werden. Das ist Teil von China Speed. Und das auch zugelassen wird. Also so, dass man mit ganz geringen Nuancen eigentlich nur Unterschiede zwischen verschiedenen Herstellern hat. Das gilt dann eben auch upstream, also in der ganzen Lieferkette, was oft nicht berücksichtigt wird oder nicht so richtig gesehen wird an dem in Anführungsstrichen geplanten oder in Kauf genommenen Sterben von OEMs, dass natürlich auch ganze Lieferketten dabei sterben, weil es immer Systeme sind, immer im Ökosystem entwickelt ist in China. Das gilt für andere Branchen genauso, also ob das jetzt die High-Speed-Rail-Branche ist oder ob das der Bereich Agentic AI ist, Generative AI, wo es allein seit 2017 35.000 Patentfamiliengründungen sozusagen gab in China. Davon werden auch nicht viele übrig bleiben.
Es ist schon immens, diesen China-Speed, den du ja auch erlebst oder jetzt wiedergegeben hast, jetzt auch mal abseits von der Mobilitätsbubble. Man legt ja schon kräftig vor. Wir sehen es bei der Fahrzeugentwicklung. Da steht in 2 Jahren ein komplett neu entwickeltes Fahrzeug schlussendlich auf
der Straße. Oder sogar 18 Monate fast. Ne? Also in der Spitze tatsächlich 18 Monate.
Aber da ist ja dann auch immer die Frage, wo ist jetzt da die Grenze zwischen sinnvoller Beschleunigung, nenne ich es mal, und eher der gefährlichen Abkürzung auf dem Weg dorthin, jetzt schnell ein Fahrzeug auf die Straßen zu bringen. Weil man könnte ja jetzt auch vermuten, dass es durchaus seinen Sinn hat, dass es ein wenig länger manchmal dauert, um so ein Fahrzeug vollendens zu entwickeln und dann eben auch auf die Straßen zu bringen, um dann eben auch in puncto Sicherheit vollkommen zu überzeugen. Oder kriegt man das beides gleichzeitig hin?
Ja, das ist, da verschwimmen so ein bisschen, oder das ist nicht so eine Null- oder Eins-Sache oder Schwarz- oder Weiß-Sache. Also 18 Monate schaffen auch nur die Allerbesten, das muss man sagen. Es schafft sowas wie XPeng oder also XPeng oder auch Li Auto, die schaffen sowas. Allerdings sind diese 18 Monate tatsächlich bezogen auf ein tatsächlich völlig neues Modell, das from scratch entwickelt werden kann, wo es also keine lange Heritage gibt in einer sozusagen Plattformschachtelung, wo dann also noch auch Plattformgrenzen berücksichtigt werden müssen, sondern wo man wirklich komplett frei arbeiten kann. Und dann ist es auch tatsächlich eine Frage des Wettbewerbs, weil wir haben mittlerweile eine neue Fahrzeugemission, wenn man so möchte, oder neue Modellemission von 1,6 Jahren in China. Bei uns sind es immer noch 5,4 Jahre. Als ich in der Automobilindustrie angefangen habe, lag das noch zwischen 7 und 10 Jahren. Also das muss man sich mal von der Dimension vorstellen. Wir sind auf ein Zehntel runter der sozusagen Neuentwicklungszeit, also der Anschlusszeit für neue Fahrzeuge. Und das kann auf Dauer, ist das die Spitze, aber das wird nicht das natürliche, die natürliche Grenze sein. Die Hoffnung aus Deutschland oder aus Europa, dass es wieder Richtung 48 Monate geht, die ist allerdings illusorisch, wenn es die überhaupt gibt, kann ich jetzt nicht sagen. Aber die 48 bis 50 Monate, die wir hier in Europa oder auch in den USA brauchen, die werden es definitiv nicht mehr werden. Es wird sich wahrscheinlich so bei 24 Monaten einpendeln, weil, du sagst es zu Recht, auch die chinesische Automobilindustrie kann es sich überhaupt nicht erlauben, sozusagen schon systemic errors mit einzubauen, aus einer dramatisch verkürzten Entwicklungszeit. Das geht auf keinen Fall. Es ist jetzt noch nicht in prominentem Maße geschehen. Also die Unternehmen, die sich da überfordert haben, sind in der Regel auch nicht mehr existent.
Aber im Umkehrschluss, was ist Umkehrschluss ergänzend dazu, hattest du in deinem Buch auch geschrieben, dass teilweise Fahrzeuge halt auch schon mit einem Entwicklungsstand von 80% in die Produktion übergehen und man den Rest dann, sage ich mal, hinterher versucht gerade zu bügeln. Das wird ja bei uns, offen gesprochen, glaube ich, nicht passieren. Da gehst du vielleicht mal mit 98% in die Produktionslinie. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Denkweise dann auch.
Es ist eine andere Denkweise, ganz genau. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt dabei. 80% muss nicht schlecht sein. Die Frage ist, was mit den anderen 20% ist. Wenn da jetzt das Sicherheitspaket in den 20% drin ist, dann ist das natürlich ein No-Go, absolut. Aber wenn gerade die entscheidenden Kriterien für ein straßentaugliches Fahrzeug erfüllt sind und dann bestimmte Dinge tatsächlich noch nachentwickelt werden können, die vor allen Dingen auf der Softwareseite liegen, dann kann das auch schon, und dann ist es auch eher Prinzip. Also Chapon selbst, also der Gründer auch von XPeng hat gesagt, sie liefern sozusagen, es ist per Definition sind diese Autos nicht fertig. Weil gerade als Software-Defined Vehicle entwickeln sich die Fahrzeuge ja in der Interaktion mit dem User immer weiter. Das heißt, man bekommt im Prinzip ein Rumpfpaket als hervorragend ausgestattetes Fahrzeug, aber auch schon mit dem Anspruch, vor allem der chinesischen Nutzer und auch dem Anspruch oder dem Angebot der Automobilhersteller, dieses Fahrzeug entwickelt sich mit dir weiter. Wichtig ist, dass die 80% oder die 90%, das ist immer so ein Zahlenspiel, ne? Aber dass diese 80% oder 90% so robust entwickelt sind, dass es sich wirklich um ein sicheres, funktionierendes und auch langfristig funktionierendes Fahrzeug handelt. Ne? Also, dass man jetzt nicht plötzlich über Rückrufe, Warranties und so weiter dann das Fahrzeug irgendwie fertig machen muss. Das ist nicht der Sinn und Zweck. Aber auch da gibt es Verschränkungen. Ne? Also das ist nicht so, dass das irgendwie perfekt läuft. Auch das wird zur weiteren Auslese führen, dass wir dann schließlich bei den 12 bis 15 Großkonzernen sind, die es dann am Ende sind. Wenn es überhaupt so viele sind, wenn es zweistellig ist.
Wird sich auch kein Hersteller erlauben können, dann eben so wie du sagst, über Rückrufe dann das Ganze wieder abzudaten, sondern es kann ja nur über Software dann schlussendlich sein, wo du dann den Feinschliff machst. Wenn wir jetzt gerade mal kurz zurückgehen, wir hatten ja diesen Plan gehabt, 5-Jahrespläne war schon ein Stichwort, wo der Staat schon ziemlich stark steuert, wie sich Industrie entwickelt, aussortiert und so weiter. Das Gleiche macht man ja aber nicht nur auf der Angebotsseite, herstellermäßig, sondern du machst das ja auch auf der Nachfrageseite. Nummernschilder für E-Autos, Quotenverpflichtung für entsprechende Flotten schlussendlich, Verbote, Zulassungsbeschränkungen für Verbrenner, die du hast. Und bei uns in Deutschland hat man das Gefühl, so richtig will man das dann gar nicht so aussprechen. Da geht es dann eher wieder den Schritt zurück vom Verbrenner. Vermeintlichen Verbrennerverbot, muss man ja dazu sagen, ist ja de facto kein Umweltbonus, neue Auflage, der mehr oder weniger kompliziert jetzt wieder gestaltet wurde. Also irgendwie scheint der Staat das dort besser verstanden zu haben, natürlich auch mit einem anderen Steuerungsansatz dahinter.
Klar, aber so ein Hebel, ja.
Welchen Weg ist denn der richtige? Gibt es den richtigen überhaupt oder muss man da seinen eigenen Weg für das jeweilige Land dann auch schlussendlich finden?
Ja, also der Weg wird ja vom Ziel definiert, ne? Also was ist mein Ziel in der Elektromobilität und will ich die Elektromobilität tatsächlich zu dem Mobilitätskonzept machen im Individualverkehr oder nicht? Wir sprechen ja noch gar nicht über den öffentlichen Nahverkehr oder auch über den sozusagen Massentransport. Dann sprechen wir wirklich tatsächlich erstmal über den individuellen Verkehr, Personenverkehr. Dann ist es tatsächlich so, dass China hier eine konsequentere Strategie und auch Vision von dem hat, wie sozusagen das sich fortbewegen von Menschen in Fahrzeugen künftig auszusehen hat, wenn man so möchte. Die Nummernschildvergabe zum Beispiel in Shanghai oder auch in anderen Städten ist immer von den städtischen Regierungen gesteuert. Das ist also keine Zentralvorgabe, aber natürlich räumt die Zentralregierung solche Möglichkeiten ein. Und es ist schon, also nicht nur erstaunlich, sondern eigentlich auch, glaube ich, eine verpasste Chance, dass wir solche Möglichkeiten der Steuerung hier nicht eingehen. Weil es ist ja nicht so, dass das Konzept der BEVs oder der NEVs in China dann damit verbunden ist, dass es zu einer höheren finanziellen Belastung der einzelnen Fahrer oder Käufer von Elektroautos kommt. Sondern es wird einfach nur teurer, einen Verbrenner zu fahren. Das heißt, es wird günstiger, ein E-Fahrzeug zu fahren und es wird teurer, einen Verbrenner zu fahren. Wenn man ein blaues Nummernschild in China hat, dann kann man das auch erstmal nochmal behalten. Man muss ja keine weiteren Kosten auf sich nehmen. Das heißt, die Entscheidung, die Neukaufentscheidung wird dadurch deutlich erleichtert. Ich kann es nicht ganz verstehen, warum das hier so eine wahnsinnige Debatte ist und auch so eine hochemotionale Debatte. Es wird ja immer gesagt, dass die Automobilhersteller haben den Absatzmarkt falsch eingeschätzt. Das ist eine etwas leichte Entschuldigung, finde ich. Sie machen ja einen großen Teil des Absatzmarkts mit ihrer Preisgestaltung, mit ihrer Modellgestaltung. Es ist ja nicht so, dass Mercedes, Audi, BMW nicht ein wirklich hervorragendes Gespür für die sozusagen Marktgängigkeit ihrer Modelle hätten. Und auch die hätten natürlich nochmal ganz anders die Regularien dahinter, aber auch eben die Marketingaktivitäten für E-Mobilität pushen können. Das haben sie in dem Maße, also etwas unterschiedlich, aber in dem Maße nicht gemacht. Jetzt den Markt dafür zu blamen, halte ich für eine etwas einfache Methode, wenn ich es mal vorsichtig ausdrücke.
Ich denke, das kann man auch so sagen, weil schlussendlich ist es ja immer einfacher, mit dem Finger auf andere zu zeigen, als auf sich selbst und da erstmal vor der eigenen Haustür zu kehren. Aber das wird man da hinter verschlossenen Türen schon auf dem Schirm haben, dass man da auch dementsprechend sich an die eigene Nase fassen muss. Und wir sehen es ja jetzt auch nicht, genau, und wir sehen es ja nicht nur in China, wie gesteuert wird, sondern du hast ja auch in Frankreich beispielsweise dieses Bonus-Malus-System, wo dann auch eben die höhergewichtigeren SUVs oder die schadstoffstärkeren auch entsprechend mit einem Aufschlag, nennen wir es mal, bestraft werden und positiv gesehen eben die andere Seite dann damit gefördert wird oder eher dorthin bewegt wird.
Oder in Paris gar nicht mehr einfahren dürfen in die Städte und so weiter. Ne? Also das und das trifft ja interessanterweise auf ein hohes Verständnis auch. Das führt ja nicht zu Aufständen. Jetzt sind wir hier natürlich im Premium-Autoland in Deutschland. Die Frage ist immer, sind sozusagen die lautesten Aufschreie immer auch die der Mehrheit oder sind sie einfach nur laut? Und ich glaube, dass es schon eine, sagen wir mal, sehr entscheidende und ausschlaggebende Mehrheit gibt, die sich der Elektromobilität zuwendet. Und einfach auch die Bandbreite der Möglichkeiten, also wenn jetzt Reefs auch kommen, also die Range Extender EVs stärker in Gebrauch kommen, wie das in China jetzt auch schon der Fall ist, dann wird es nochmal einen ganz anderen Push geben. Und ich glaube, man sollte das einfach tatsächlich dann auch ernster nehmen, was der Markt wirklich will.
Zumindest wenn du Fahrzeuge dann verkaufen willst. Und wenn wir jetzt gerade bei dem sind, was der Markt wirklich will, da auch nochmal den Weg zurück. Wir hatten vorher schon über Software-Defined Vehicles gesprochen. Also was China halt verstanden hat, okay, das Fahrzeug ist in der Software gedacht noch nicht zu Ende. Sicherheitssysteme haben wir abgehakt, aber es geht jetzt um das on top. Das bekommt man raus. Jetzt haben wir ja hier in Deutschland mit Volkswagen Cariad auch jemand, der gesagt hat, okay, wir verstehen Software-Defined Vehicle. Wir wollen das rausbringen. Das ist ja mehr oder weniger gut geglückt. Mittlerweile holt man sich Hilfe aus Amerika, aus China mit XPeng, die du ja schon genannt hattest. Die Frage, die sich mir stellt, wenn wir da mal ein Stück weit rauszoomen, sind wir hier in Deutschland, Europa überhaupt kulturell in der Lage, diese Geschwindigkeitswandel damit aufzugreifen, also diese Software einfach auch von Grund auf mal anders zu denken, wie man es eben bisher in alten Mustern gedacht hat?
Ja, also intellektuell, wissensseitig, akademisch sind wir da absolut zu in der Lage. Was wir oft unterschätzen, ist, dass ganz wesentliche Entwicklungen, auch neuzeitliche Entwicklungen, ihren Ausgangspunkt in Europa und Deutschland nehmen. KI ist letztlich eine deutsche Entwicklung. Wenn ich an unser Institut denke, zum Beispiel die hybride Antriebstechnologie, die wir in den 70er Jahren ja schon entwickelt haben. Wir haben wirklich das Problem, das in die Skalierung und in die Industrialisierung zu bringen. Das ist etwas, wo wir im Mindset in Europa tatsächlich immer wieder an unsere Grenzen stoßen. Und dieses Verstehen, dass wir Grenzen haben, gerade in der Automobilindustrie, ist es etwas, was tatsächlich eine kulturelle Herausforderung ist. Unsere eigenen Grenzen liegen nicht vor allen Dingen nicht ausschließlich, wie wir es zum Teil betrachtet haben, in dem Überwinden von technologischen Herausforderungen. Die Grenzen haben wir zuhauf bewiesen, dass wir die sprengen können, dass wir die überwinden können. Diese Fähigkeit, die haben wir auch. Sie tritt nur stark hinter die Fähigkeit zurück, schnelle Entscheidungen zu treffen, Gremien abzubauen, nicht permanent in solche Configuration und Confirmation-Schleifen zu kommen, die wir hier in der deutschen Automobil- und Zulieferindustrie immer brauchen. Was in China tatsächlich oder auch in Asien insgesamt ein Riesenvorteil und letztlich das Ökosystem ist dafür, dass sich China Speed entwickeln kann, ist eine andere Partnerschaftlichkeit. Natürlich knallt das auch in China. Aber da ist per Definition eine Fahrzeugentwicklung ein Gemeinschaftsprojekt, zum Teil manchmal sogar zwischen Automobilherstellern, aber insgesamt in diesem Ökosystem von Softwareentwicklern, Softwareanbietern, Technologieentwicklern, den OEMs selber, Zuliefererbetrieben und so weiter. Das haben wir hier ziemlich weitgehend zerstört in den letzten Jahrzehnten in der Automobilindustrie. Ich war selbst über Jahrzehnte in der Automobilzulieferindustrie. Ich weiß, wie man sich da gegenseitig behandelt hat. Und jeder, das muss man nicht mal hinter verschlossenen Türen oder vorgehaltener Hand machen, sondern jeder sagt, dass die Zusammenarbeit, die Fähigkeit zur Risikopartnerschaft auch zwischen Automobilherstellern, Softwareentwicklern oder Zulieferern in Deutschland, insbesondere in Deutschland, aber in ganz Europa bei weitem nicht so gut entwickelt ist, wie das in China der Fall ist. Also diese Frage also wenn man mal die Bitte, ne, das rauszuzoomen von dir, sehr richtig. Wenn man mal auf diese Frage der partnerschaftlichen Kultur in der Entwicklung von Fahrzeugen oder überhaupt in der Technologieentwicklung schaut, bis hin zu Open Source und so weiter, da können wir eine ganze Menge noch dazu lernen. Aber dann, glaube ich, kommen auch wieder die großen Fähigkeiten, die wir auf der Technologieentwicklungsseite haben, zum Tragen.
Guter Punkt. Technologie haben wir verstanden. Wir wissen, wie wir damit umgehen müssen. Das ist also, ich sag mal, eher ein Organisationsthema als auch ein mentales Thema wahrscheinlich hinten dran, wo man verstanden haben muss. Jetzt haben wir aber die Problematik, und ich beschreibe es in deinem Buch auch ganz gut, dass ein E-Auto in der Regel so über, ich sag mal, 30-35% weniger Teile als ein Verbrenner verfügt. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass wir hier im Automobilland Deutschland nicht nur da in der obersten Ebene Automobilhersteller betroffen sind, sondern eben auch die Zulieferer, die du ja schon genannt hast. Und wie ist denn das jetzt auf einmal, wenn der, ich sag mal, Schwarzwälder Zulieferbetrieb für Einspritzsysteme beim Verbrenner dann merkt, oh, der Wandel zur E-Mobilität findet immer mehr statt.
Ja, ja.
Wie kann der damit umgehen? Was ist da vielleicht die Denkweise, die man sich öffnen müsste, wenn man dieses Wissen, was du aus China mitbringst, adaptieren kann dafür?
Ja, ja. Also grundsätzlich sind die Fähigkeiten von so einem Einspritzhersteller ja nicht auf Einspritzdüsen oder auf Einspritzsysteme reduziert. Das ist das Produkt, mit dem sie lange Zeit erfolgreich waren. Aber die Menschen, die dort arbeiten, können natürlich viele, viele andere Dinge. Und was ich in China immer wieder erlebt habe, ist, dass die Menschen mehr in Potenzialen denken. Was für Potenziale habe ich in einem Unternehmen? Was für Potenziale hat ein Kollege? Was für Potenziale hat ein Mitarbeiter? Was für Potenziale sehe ich in einer bestimmten Marktentwicklung oder Ähnliches? Und diese Potenzialbetrachtung, das heißt, die Dinge, die ja noch nicht sozusagen zur vollständigen Produktreife entwickelt worden sind, das sind die Dinge, auf die sich die Zuliefererindustrie jetzt konzentrieren muss. Da gibt's auch hervorragende Beispiele in Deutschland, die tatsächlich eine Fähigkeit, auch eine neue Fähigkeit entwickelt haben, Potenziale und potenzielle Geschäftsmodelle aus der Infragestellung ihrer jetzigen Position in der Lieferkette tatsächlich zu entwickeln. Und das ist eine Fähigkeit, die ist nicht per se chinesisch, sondern das ist eine, die man sich aneignen kann. Sie ist nur in China sehr ausgeprägt. Also wenn etwas nicht funktioniert, dann wird es gelassen. Und es wird dann tatsächlich mit was Neuem begonnen. Also diese Agilität, diese Fähigkeit, sich relativ schnell zu wandeln, ist etwas, was wir, was eine Haltungsfrage ist, was nicht unbedingt notwendigerweise eine strukturelle Frage ist. Wenn wir bei Großkonzernen sind, dann wird das da ein bisschen schwieriger. Allerdings muss man auch sagen, wenn Großkonzerne sich mal zu einer agilen und schnellen Transformation entschieden haben und auch zur Umstellung von Geschäftsmodellen, dann haben die natürlich auch eine Menge Wumm. Ne? Also da steckt dann eine Menge dahinter, wenn die auch auch finanziell noch ganz gut ausgestattet sind, was immer noch für eine ganze Menge größerer KMU-Unternehmen in Deutschland gilt. Dann sind da große Chancen eher, als dass es ein Risiko ist, sozusagen im alten Geschäftsmodell hängen zu bleiben. Aber ganz klar, es wird da, das sind ja keine Kollateralschäden, die entstehen. Das sind ja wirklich tiefe Verluste von hervorragenden Unternehmen. Aber das ist tatsächlich so, ja. Das werden wir sehen. Oder sehen wir ja auch schon, ne? Und ich sag mal so, wenn ich mal deine Frage jetzt nochmal aufgreife, wer sich jetzt erst auf Elektromobilität einstellt, und vorher ausschließlich ein Verbrenner war, ich glaube, da ist der Zug tatsächlich weitgehend abgefahren.
Das ist schon bitter zu hören, aber spiegelt auch so unsere Einschätzung zum größten Teil wieder.
Vor allen Dingen, wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt auch eine zweite Welle oder man kann schon was sagen, eine dritte Welle des Einstiegs von chinesischer OEMs und auch deren Lieferkette hier in Europa sehen, dann wird ja die Wettbewerbssituation nochmal angespannter. Ne? da kann die EU auch, sag mal, irgendwann ist auch Ende mit Zöllen und restriktiven Maßnahmen, die ja durchaus auch schon von der deutschen Automobilindustrie kritisiert werden, zu Recht.
Wobei du ja auch immer nur sagen kannst, also genau richtig, irgendwann ist ja da auch Ende, was du eingreifen kannst von außen in den Markt. Ein Thema, das du ja aufgegriffen hast, ist dieses Potenzial erkennen, darauf setzen. Dann kommt aber die Umsetzung, die ja auch glücken muss idealerweise. Und im Brand 1 Interview hattest du NIO als Beispiel gebracht, die ja auch nach Europa gekommen sind, die gute Fahrzeuge hergebracht haben, mit aggressiven Preisen, der Technologie, die auch schon sehr fortschrittlich war. Und trotzdem klappt das noch nicht so ganz. Also was würdest du den chinesischen Herstellern aktuell raten, wenn sie Fuß fassen wollen hier in Europa, was man besser machen kann in dieser dritten Welle, die du jetzt erwähnt hast, als vielleicht in der ersten und zweiten Welle?
Was ja chinesischen Herstellern nicht gelingen wird, ist ein Heritage aufzubauen, wie es ein BMW oder ein Audi oder auch überhaupt die Marken, die ja eine Markenstärke haben. Das wird nicht gelingen. Sondern es geht letztlich darum, bestimmte Dinge anders oder besser zu machen, als es europäische Automobilhersteller tun. Und dafür muss man den europäischen Markt richtig verstehen. Der europäische Markt ist nicht vor allem ein Billigmarkt. Es geht nicht vor allen Dingen darum, NEVs als billiger Wettbewerb. Das geht vielleicht in manchen Ländern, in manchen konkreten Märkten, Nischen geht das. Aber ein Fahrzeug, ein Auto ist tatsächlich etwas, was insbesondere in Deutschland mit einem sehr hohen Wert bewertet wird. Also sowohl aus Sicherheit als auch aus Komfort, aus Langlebigkeit und solche Dinge. Das sind Dinge, die sind Hygiene. Das ist Stand, das ist Gesetz, das ist Pflicht. Und in der ersten Welle war es so, dass es haben ja eben auch im Vertrauen OEMs und hohe Vertreter von OEMs gesagt, zuletzt im Rahmen der letzten IAA noch, dass sie das nicht verstanden haben, dass das Einhalten der Regulatorik und eines bestimmten Preislevels nicht reicht. Sondern dann kommt erst das, was tatsächlich dich differenziert als chinesischer Automobilhersteller von einem deutschen. Und das müssen Dinge sein, die tatsächlich in der Kommunikation mit Endkunden herausfinden. Also passt das mit der, also was gerade bei Software-Defined Vehicles oder bei dieser gesamten OTA-Ökosystem und dieser OTA-Welt, der App-Welt und so weiter. Was brauchen denn deutsche Kunden? Also vom 56-jährigen Frührentner bis hin zum Erstfahrer, der sich überlegt, ob er überhaupt ein Auto sich anschafft. Was sind da die tatsächlichen konkreten Wünsche? EY hat jetzt eine sehr spannende Studie rausgegeben zu der Frage der KI-Gängigkeit, insbesondere in Europa. Das sind so Themen, mit denen sich OEMs aus China viel, viel mehr auseinandersetzen müssen und da tatsächlich Produkte anbieten, die nicht einfach ein Copy-Paste aus China sind in den europäischen Markt. Das funktioniert tatsächlich nicht. Mit NIO hat man es gesehen, die bauen ja jetzt auch vermehrt ihre NIO-Houses ab, zumindest in Deutschland, ziehen da aus diesen Innenstadtlagen, den sozusagen hochpreisigen, weil das System nicht funktioniert. Bei NIO wäre es wahrscheinlich viel sinnvoller gewesen, mit Firefly zuerst in den Markt zu kommen und dann sich ein gewisses Heritage aufzubauen, um dann mit NIO dann Richtung Audi-Angriff oder BMW-Angriff zu gehen.
Die Meinung teile ich. Vor allem Firefly sieht man ja hier in Deutschland überhaupt noch nicht oder halt nur mit Zulassung von außer Deutschland dann sozusagen. Also das ist auch verschenktes Potenzial, definitiv. Und wenn sie jetzt kommen, kommen sie einfach zu spät. Das muss man ja auch sagen. Aber man hat trotzdem das Gefühl, wenn wir jetzt auf China an sich nochmal blicken und auch diesen China Speed, den du ja auch durchweg in deinem Buch dann eben zum Thema machst, dass der auch ein Stück weit an Glanz verloren hat mittlerweile. Wenn wir jetzt gerade an die Themen der letzten Jahre denken, Immobilienkrisen, Jugendarbeitslosigkeit, demokratische Schrumpfung, die ja auch vorhanden ist. Und auf der anderen Seite sehe ich dann die Erfolgsfälle im Batteriesektor, erneuerbare Energien, E-Mobilität, was wir mit aufzählen können. Wie können wir denn China an sich jetzt einordnen? Sind die mehr auf diesem, also ist der Wachstumspfad, der Stärkepfad noch vorhanden oder schlittert man da auch so ein Stückchen weit jetzt mittlerweile in die Krise ab oder wie gestaltet sich's? Wie kannst du es einordnen?
China und auch China Speed war nie eine krisenfreie Entwicklung. Nur die Wachstumsraten, die bis in den zweistelligen Bereich gingen in den letzten Jahrzehnten, das war ja noch deutlich vor Corona und auch deutlich vor 2015, das sind natürlich Dinge, die dann auch krisenhafte Entwicklungen und Turbulenzen perfekt kaschieren und perfekt verdecken. Und das tritt jetzt anders zum Vorschein. Wir haben immer noch eine massive Korruption in China, wir haben immer noch massive Verwerfungen, was sag mal, ungedeckte Kredite betrifft und so weiter. Das tritt mehr zum Vorschein, weil einfach die Mittel nicht mehr da sind, die aus diesem massiven Wachstum der sag mal, frühen Jahrzehnte in der chinesischen neuen Entwicklung nach der Reformära Deng Xiaoping möglich waren. Die Flut geht etwas zurück und legt den Strand frei. Das bedeutet aber nicht, dass das Land insgesamt an Kraft verloren hat. Es sortiert sich gerade neu. Und das ist eigentlich auch etwas, was man mit dem neuen Fünfjahresplan sieht. Es ist ja auch keine einfache Fortsetzung des letzten Fünfjahresplans, sondern eine ganz klare Konzentration auf KI, auf Elektrizitätsentwicklung, auf eine führende Rolle in der Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsindustrie und das weltweit. Es gibt überhaupt keine Rückschritte im Bereich der neuen Seidenstraßenentwicklung zum Beispiel. Überall da gibt es extrem starke Initiativen im neuen Fünfjahresplan. Das heißt, das ist eine höhere Krisenhaftigkeit. Ich meine, die gibt es ja weltweit auch. China ist ja nicht eine sozusagen Lonely Island. Aber diese Krisenhaftigkeit darf uns nicht dazu verleiten, zu meinen, dass es zu einer Schwächung insgesamt des chinesischen Modells kommt. Was tatsächlich eine Schwierigkeit werden könnte, ist nicht demokratische Entwicklung in China oder die zunehmende Autokratisierung Chinas. Weil grundsätzlich war es natürlich nie eine Demokratie, aber die Freiheiten, die gegeben wurden, waren deutlich größer als die, die es jetzt gibt. Auch da kann die chinesische Regierung nicht mehr so tief in die Trickkiste greifen, wie es früher der Fall war. Und das ist etwas, was ich auch noch nicht ausreichend verstehe, was ich in einem neuen Buch ganz gerne dann auch nochmal weiter analysieren möchte. Wie stark so eine Verknöcherung des chinesischen Staatsapparats im Moment und eine Fokussierung auf insbesondere den Staats- und Parteichef Xi Jinping dazu führt, dass diese Freiheitsboxen, die es immer noch gibt in China, tatsächlich immer mehr eingeschränkt werden. China ist wirklich eine große Box mit glühend heißen Wänden. Man darf nur die Wände nicht berühren. Da drinnen kann man im Prinzip tun, was man will. Das wird massiv eingeschränkt. Inwieweit das zu Verwerfungen führt, die dann auch die aktuelle Regierung in Frage stellen, kann ich noch nicht sagen. Das wäre dann tatsächlich etwas, was so tiefe Erschütterungen nach sich ziehen würde, dass das ganze Modell in Frage gestellt ist. Sehen wir aber jetzt also alle, die sich mit China beschäftigen, in dem Maße nicht. Aber es gibt ein schönes Buch, das heißt Das Ende des chinesischen Traums, kann ich nur sehr empfehlen, wo gerade diese Abschürfungen und Abnutzungen des so zum Teil hochgelobten, auch überlobten chinesischen Modells immer mehr sichtbar werden. Ja. Aber man sollte deshalb China niemals unterschätzen. Also das ist, glaube ich, das wäre der größte Fehler zu meinen, ja, das haben die jetzt irgendwie 40 Jahre lang durchgezogen, so langsam wird das eine zahme Hauskatze.
Und du musst es ja wissen, du warst ja auch schon inzwischen, ich glaube, über 150 Mal, wenn ich es richtig gelesen habe, auf dem Schirm habe, in China dann dort vor Ort. Und wenn du jetzt aus diesen Besuchen vor Ort, wahrscheinlich eher von einem der letzteren, ein Erlebnis herausgreifen möchtest, wo du dann auch, ich sag mal so, aufzeigt, ey Europa, ihr müsst aufpassen, was wäre das? Hast du da was griffbereit?
Was ich an solchen plakativen Beispielen, wie zum Beispiel in Shenzhen, bei Wahnsinnshitze durch den Park zu gehen, nicht zu wissen, wo man jetzt ein Wasser herkriegt und dann ein Freund das Ding per Drohne bestellt und man hat es in 2 Minuten geliefert. Das ist schon beeindruckend, aber viel beeindruckender ist das Ökosystem, das dahinter steht. Und das ist etwas, was ich eigentlich in den letzten Reisen erst so richtig verstanden habe. Das ist nicht nur einfach so bedeutende technologische Neuerungen gibt, die einen immer wieder begeistern und auch manches ist befremdlich, aber das meiste ist irgendwie schon, wow, schon wieder was Neues. Dass es immer in Ökosystemen entwickelt wird, es ist immer die App dabei, es ist immer die eine Community, also man hat immer irgendwie so eine riesige millionenfache Fangemeinde von irgendwas. Also alles ist irgendwie verbunden damit, das ganze Communities gegründet oder sich entwickeln. das ist etwas, was ich an China wirklich beeindruckend finde und was auch in den letzten Jahren nochmal deutlich zugenommen hat, wo wir auch eine ganze Menge daraus lernen können, dass wir viel tiefer verstehen, dass Produkt und Produktlösungen viel mehr beinhalten als jetzt nur eine konkrete Problemlösung. Und das ist etwas, was in China absolut beeindruckend läuft. Und deswegen ist es eher so, dass die Vielschichtigkeit und die Tiefe, die hinter solchen beeindruckenden technologischen Entwicklungen steht. Also ich hatte jetzt auch den Podcast von Meckel und Mattes im Handelsblatt gehört, wo der Sebastian Mattes ja dann auch von Yihang in Guangzhou oder in der Nähe von Guangzhou dann das erste Mal das Flugtaxi, das Autonome, getestet hat. Das sind schon unfassbar beeindruckende Dinge. Aber auch da die Frage, wozu wird das eigentlich eingesetzt, die ist beantwortet, bevor so ein Ding entwickelt wird. Ja, und hier ist es oft so, dass wir so ein Ding entwickeln und dann an die Frage irgendwie, ja, wofür jetzt fliegt das Ding von München nach Berlin oder wofür ist denn das jetzt eigentlich da und was soll das denn eigentlich lösen? Das ist in China schon vorher beantwortet. Das finde ich beeindruckend.
Spannende Gedanken, die du uns da nochmal zum Ende mitgegeben hast. Von daher vielen lieben Dank für die Einblicke, Max. Ich denke, wir werden da bestimmt innerhalb der nächsten 2 Jahre nochmal zusammenkommen, weil da gibt es ja so viel zu erzählen.
Ja. Oder viel schneller, wer weiß. Genau, danke dir auch, Sebastian.
Das war also das Gespräch mit Max Brandt und ich glaube, das Gespräch hat auch ein paar Dinge auf den Punkt gebracht, die man so nicht überall hört. Mich hat vor allem die Aussage zum Thema Zulieferer mitgenommen. Wer jetzt erst anfängt, sich auf E-Mobilität einzustellen, für den ist der Zug weitgehend abgefahren. Das ist mehr als unbequem, aber leider wahrscheinlich auch ehrlich. Und das Bild, das Max von China gezeichnet hat, die Flut geht zurück und legt den Strand frei, das ist eigentlich eine sehr gute Zusammenfassung dessen, was wir gerade beobachten. Nicht Schwäche, sondern Neuordnung. Das sollte man auch einfach im Hinterkopf behalten, wenn man die nächste Schlagzeile über eine chinesische Krise liest. Falls du Fragen hast, die ich hätte Max stellen sollen oder Themen, die du auch bei mir im Podcast hören möchtest oder tiefer beleuchten willst, melde dich gerne und dann können wir das vielleicht mit einbringen. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut, bis zur nächsten Woche. Ciao.